Bitte setzt euch. Ich möchte den Text lesen, der der Predigt heute zugrunde liegt. Philipper, Kapitel 4, Verse 1 bis 9. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein Ehrenkranz steht fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, einmütig zu sein im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, treuer Gefährte, nimm dich ihrer an. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und mit meinen anderen Mitarbeitern. Ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch, eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Und was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Bitte, Martin.
Danke dir. Hans im Glück geht auf Reisen als Lohn für mehrere Jahre harter Arbeit bekommt er einen riesigen Goldklumpen mit und so macht er sich auf den Weg. Aber irgendwie stellt er schon bald fest, dass dieser Goldklumpen gar nicht so praktisch ist und er tauscht ihn ein gegen ein Pferd und wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte, das Pferd ist auch nicht so toll. Also er tauscht immer wieder, bis er am Ende mit gar nichts dasteht. Und jetzt endlich ist er frei und glücklich und unbeschwert und kann seiner Wege gehen. Ich denke, aus dieser kurzen, köstlichen Geschichte können wir ganz viel lernen. Aber ich möchte mich jetzt mal nur auf eines konzentrieren, dass dieser Goldklumpen, den er bekommen hat, halt irgendwie nicht so gut brauchbar war. Wenn du jetzt sagst, ich gehe zum Bäcker und möchte mir ein Frühstück kaufen, wird das schwierig sein, das mit dem Goldklumpen zu bezahlen. Niemand ist bereit, dir dafür das Wechselgeld auf die Hand zu zählen. Und vielleicht geht es uns manchmal mit den großen Wahrheiten der Bibel genauso, ja, über die wir so gerne reden, Sonntag für Sonntag. Heiligkeit, ewiges Leben, Rettung, was auch immer. Es sind große Begriffe, es sind gewaltige Reichtümer, die uns zu eigen sind, so wie dieser Goldklumpen für Hans im Glück ja ein gewaltiger Reichtum war. Aber es fällt uns schwer, in der Praxis etwas damit anzufangen. Wir würden jetzt so etwas brauchen wie jemand, der uns diesen Goldklumpen ein bisschen in Kleingeld einwechselt, womit wir tagtäglich auch etwas anfangen können. Und ich denke ein bisschen so, da kommt uns eine Gewohnheit von Paulus entgegen, dass er am Schluss seiner Briefe normalerweise einen Abschnitt hat, wo er ein paar ganz praktische Schlussfolgerungen zieht aus all den großen und schönen Wahrheiten, die er in seinen Briefen dargelegt hat. Also diese Schlusskapitel von den Paulusbriefen sind für mich oft genau das, was ich jetzt erwähnt habe, dass die großen geistlichen Wahrheiten so ein bisschen in das Kleingeld für den Alltag eingewechselt werden. Und so etwas ist auch Philipper 4, ja, das, was wir gerade gehört haben, dieser Text, der geht jetzt weg von dem ganz grundlegenden geistlichen Prinzipien und er zeigt uns einfach, wie können wir das in der Praxis ausleben mit ein paar ganz durchaus praktischen, alltagstauglichen Empfehlungen. Irgendwie geht es mir so, ist es mir immer schon so gegangen, wenn ich gerade diese Texte höre, dass ich die so richtig herzerwärmend finde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das nachempfinden könnt. Ich denke mir irgendwie, wenn ich das höre, ja, so möchte ich eigentlich leben. Das wünsche ich mir, dass diese Dinge in meinem Leben wirklich Platz greifen und alltägliche Erfahrung werden, diese ja, ganz einfachen, praktischen Schlussfolgerungen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich wünsche es dir und ich wünsche es uns, dass wir es heute ein bisschen erleben, dass ein paar von diesen Tipps, die uns Paulus gibt, in unseren Alltag mit einfließen. Dabei fängt es eigentlich gar nicht so toll an. Das Erste, was Paulus erwähnt, ist, dass diese zwei Frauen sich offensichtlich nicht verstanden haben. Ja, Zickenkrieg in der Gemeinde von Philippi, blöde Sache. Und Paulus sagt aber, nein, das sind nicht einfach nur zwei dumme Weiber, die sollen sich ruhig streiten, sondern Paulus sagt, nein, das darf nicht so bleiben. Und er fordert sie beide namentlich auf, sich die Versöhnung miteinander zu suchen. Und er sagt sogar zu jemandem, der entweder Syzygos heißt oder den er nur als, also Syzygos könnte ein Name sein, es heißt aber auch Gefährte, in der Übersetzung jetzt war es als Gefährte übersetzt. Also er fordert jemanden aus der Gemeinde auf, vielleicht einen von den Gemeindeleitern, wir wissen es nicht. Der sagt, die zwei brauchen deine Hilfe. Hilf ihnen, wieder miteinander auf einen grünen Zweig zu kommen. Wir wissen nicht so ganz, worum es gegangen ist, worum sie sich eigentlich gestritten haben. Das erfahrt man nicht. Ist wahrscheinlich sogar besser so. Ja, es war wahrscheinlich nicht so wichtig. Aber Paulus sagt, das darf nicht so bleiben. Dieser Konflikt, der ist nicht notwendig. Dieser Konflikt soll gelöst werden. Er lobt die zwei Frauen noch. Sie haben sich für das Evangelium eingesetzt. Also sie sind offensichtlich Mitarbeiter, vielleicht auch an einer wichtigen Position in der Gemeinde. Das dürft ihr nicht einfach so dahinlaufen lassen. Ihr müsst etwas unternehmen, damit die beiden sich wieder verstehen. Und das ist ja auch was Positives, ne? Da ist Uneinigkeit, ja, kann passieren. Aber Paulus sagt, nein, das muss nicht so bleiben. Dieser Zustand soll nicht so bleiben und er ist auch überwindbar. Tut etwas dafür. Die beiden werden Hilfe brauchen von einem reifen Christen, von einem Gefährten oder Syzygos, wie auch immer. Und hoffen wir, dass es ihnen mit der Hilfe von diesem Mann gelungen ist, wieder zueinander zu finden. Das waren die Verse bis 3, 2 bis 3. Und gleich danach kommt der Vers 4, der bekannteste Vers aus dem ganzen Philipperbrief. Freut euch! Und abermals sage ich, freut euch in dem Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch! Also irgendwo sagt Paulus, diese ganzen Probleme, die da sind, dürfen uns nicht davon abhalten, die Freude am Herrn zu empfinden, zu erleben, uns zu eigen zu machen. Freut euch ist eigentlich ein normaler griechischer Gruß. Ja, bis heute sagen die Griechen Chere, freu dich oder Cherete, freut euch als Abschiedsgruß, so wie wir vielleicht lebt wohl sagen oder lebt wohl. Aber Paulus sagt, denke ich bewusst, ich sage es noch einmal, weil er signalisiert, er zeigen will, ich meine das nicht nur so als Floskel, ich meine das nicht so als irgendeinen Gruß, so wie man es halt sagt, sondern nehmt das ernst. Ja, das ist eine ernsthafte Aufforderung, das ist etwas, was ihr wirklich braucht. Freude im Herrn. Freude ist mehr als nur ein Geschenk an Menschen, denen es gut geht. Freude ist eine Frucht des Geistes. Freude ist eine wichtige Eigenschaft, die wir in unser geistliches Leben hineinbringen müssen. Freude, die nicht unbedingt abhängig ist von den äußeren Umständen, davon, ob es mir jetzt gerade gut geht, ob ich gesund bin oder ob ich, so wie Paulus, im Gefängnis sitze. Paulus schreibt gerade aus dem Gefängnis heraus, diese Freude darf uns nicht verloren gehen. Freude am Herrn, Freude an allem, was Jesus für uns getan hat und was er für uns tut. Ohne diese Freude werden wir im Christenleben nicht vorankommen. Freude bringen wir um das du bist, wirst du nicht siegreich sein, einfach denkst und dich so richtig zusammenreißt, es wird dir nicht gelingen, wenn du nicht diese Freude am Herrn hast, die dir die Kraft gibt dazu. Oder denken wir an Menschen, die unter Druck sind, vielleicht sogar verfolgt sind für ihren Glauben. Einfach Zähne zusammenbeißen und durchhalten, das genügt nicht. Das ist es nicht, was uns letzten Endes den Sieg gibt. Wir brauchen diese Freude, die uns die Kraft gibt, durchzuhalten, auch in schwierigen Situationen. Letzten Endes, wenn wir mit Gott wirklich in Beziehung sind, dann wird Gottes Freude, die er selbst empfindet, auf uns abfärben. Und das müssen wir zulassen, das müssen wir einladen, das müssen wir erleben, damit wir im Glauben wachsen können. Freude ist gehört zur Frucht des Geistes. Freude gehört unbedingt zum Christsein dazu. Aber Paulus bleibt nicht dabei stehen. Vers 5. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Güte steht in dieser Übersetzung. Andere übersetzen Milde. Luther übersetzt Lindigkeit. Was für ein schönes Wort. Können vielleicht nicht mehr viele Menschen was damit anfangen. Wofür sollen wir bekannt sein? Womit sollen wir auffallen als Christen in der Welt? Womit fallen wir auf? Ich fürchte, das sieht oft nicht so gut aus. Nicht? Oft kommen die Christen rüber als die, die alles besser wissen und die an allem was zu kritisieren finden. Und ja, es ist irgendwie leicht, Dinge zu kritisieren, und es gibt viel zu kritisieren. Aber das soll nicht das sein, wofür wir Christen bekannt sind, womit wir auffallen in der Welt. Es sollte uns ja nicht überraschen, dass Menschen, die Jesus nicht haben, so leben, wie Menschen eben leben, die Jesus nicht kennen. Dass es hier ja, sexuelle Freizügigkeit gibt, Korruption gibt, Egoismus gibt, alle möglichen schlechten Dinge in der Welt gibt. Warum überrascht mich uns das? Ja, es fällt uns selbst doch schwer genug, so zu leben, wie wir leben sollen, obwohl wir den Heiligen Geist haben. Wir sollten nicht diejenigen sein, die ganz genau die moralischen Maßstäbe haben, die sie dann an die Welt anlegen und glauben, die Welt muss sich so verhalten, wie Gott das von uns Christen will. Wir sollten bekannt sein für unsere Milde, für unsere Barmherzigkeit. Ich erinnere nur an letzten Sonntag, wo der Samuel Rindlisbacher da war und die Leute bei der Westbahnhoffnung, die setzen das so richtig um. Ne? Die sagen, egal wer du bist, ja, da kommen Menschen, die vielleicht obdachlos, vielleicht drogensüchtig sind, alles Mögliche. Und viele sind selber schuld an ihrer Situation, wenn man es fair sieht. Aber sie sind trotzdem willkommen und die Leute dort versuchen, denen zu helfen, aus Barmherzigkeit, aus Milde, weil sie eben doch Geschöpfe Gottes sind, weil sie etwas Besseres verdient haben, als auf der Straße zu landen. Das ist es, was Paulus von uns Christen möchte, dass wir für Milde und Barmherzigkeit bekannt sind und nicht für besonders strenge moralische Maßstäbe, die wir am liebsten dann natürlich an andere Leute anlegen. Eure Güte, eure Milde werde allen Menschen bekannt. Nächstes Thema, heute geht es Schlag auf Schlag, Vers 6. Und der Dieter hat das schon angesprochen, das Thema. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Sorge darf in unserem Leben keinen Platz haben. Und natürlich ist damit nicht gemeint, dass wir verantwortlich vorsorgen und vielleicht eine Versicherung für unseren Haushalt haben oder eine Pensionsversicherung einzahlen. Das ist nicht das Problem. Es ist diese nagende Sorge, dieses ständige Kreisen darum, was könnte nicht alles Schlimmes passieren, was kommt womöglich auf uns zu, die uns in Wirklichkeit die Kraft und die Freude raubt. Sorgen führen dazu, dass unser Leben einen ganz falschen Fokus bekommt, und Sorgen führen auch leider oft dafür dazu, dass wir falsche Entscheidungen treffen. Ich denke da ganz prominent an Abraham und Sarah. Ihnen war eine riesige Nachkommenschaft verheißen und sie könnten sich darüber freuen, aber da ist weit und breit kein Nachkomme und sie machen sich fürchterlich Sorgen darum und quälen sich über Jahrzehnte hinweg mit dieser Sorge, was ist, warum haben wir keine Nachfahren? Und dann kommen die falschen Entscheidungen, ne? Da kommt die Geschichte mit Hagar und Ismael, hätten sie das doch bleiben lassen. Sorgen haben sie irgendwo aus der Bahn geworfen, völlig unnötigerweise. Und ja, ist auch schon angeklungen, auch Jesus warnt uns davor, dass Sorgen eine Gefahr für unser Glaubensleben sein können. Das ist diese Geschichte vom vierfachen Ackerfeld, die Gefahren, die uns davon abbringen können, dass unser Leben Frucht bringt. Und eines davon sind die Sorgen des Alltags. Mach aus deinen Sorgen ein Gebet, so sagt Paulus hier eigentlich. Wenn es Dinge gibt, die dir Sorgen bereiten, bring sie vor Gott, bring sie auch mit Dank vor Gott. Es gibt immer auch etwas, wofür wir dankbar sein können. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Also das ist eine Verheißung, die möchte ich gerne erleben. Und die erleben wir dann, wenn wir unsere Sorgen zu ihm schieben und dort lassen, bei Jesus lassen. Letzter Punkt in dieser Liste von Paulus. Schließlich sagt er auch, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist und so weiter, darauf seid bedacht. Lernt es, den Blick auf das Positive, auf das Schöne, auf das Gute zu richten. In der Medienwelt gilt es ja normalerweise, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Ja, die schlechten Nachrichten überwiegen, die schlechten Nachrichten bekommen viel mehr Aufmerksamkeit als die guten Nachrichten. Aber Paulus möchte nicht, dass wir da stehen bleiben. Paulus möchte nicht, dass wir einen pessimistischen Blick auf die Welt richten, sondern Paulus möchte, dass wir das Gute, das Schöne, das Positive sehen, an dem, was Gott uns schenkt, aber auch an dem, was es in unserer Umgebung, in unserem Leben zu erleben gibt. Manche Christen haben, sagt man, die Geistesgabe der Kritik. Ja, das ist keine biblische Geistesgabe. Es gibt immer genug zu kritisieren, aber Paulus sagt, nein, richtet doch den Blick auf die guten, auf die positiven Dinge. Lernt das Positive zu schätzen mit Blick auf Gott. Das kann man natürlich auch falsch verstehen. Ja, es gibt gerade heutzutage so ein bisschen diese esoterischen Lehren, das positive Denken oder so, auch unter vielen Christen, die sagen, nein, wir sagen nur das Positive, weil wenn ich das Positive erwähne, wenn ich das Positive verstärke, dann kommt es, dann rufe ich das irgendwie ins Dasein. Und die negativen Dinge, die dürfen wir gar nicht beim Namen nennen, weil wenn wir die Dinge beim Namen nennen, dann rufen wir sie damit herbei. Wenn ich sage, ich fühle mich heute irgendwie krank, dann rufe ich die Krankheit herbei und werde erst recht krank oder irgend sowas. Oder ich habe irgendwie Sorgen, meine Finanzsituation ist nicht so gut. Nein, nein, sag das nicht, erwähne das nur nicht. Du rufst das damit nur ins Dasein. Und das denke ich nicht, dass das die biblische Lehre ist. Ja, wir sollen durchaus einen realistischen Blick für unsere Situation haben. Auch Paulus tut das ja im Philipperbrief. Er verschweigt nicht, dass er auch Not erlebt im Gefängnis da, ja, dass ihm manches durchaus unangenehm ist. Aber er sagt, trotz dieser negativen Dinge, denen ich ins Gesicht sehe, die ich durchaus anerkenne, trotz dieser negativen Dinge möchte ich meinen Blick auf das Gute, auf das Schöne, auf das Positive gerichtet halten. Und da ist uns Paulus wirklich ein Vorbild. Da können wir an ihm erleben, wie wir gerade auch in schweren Situationen diese Freude am Herrn nicht verlieren werden. Und wir haben das ja auch in den vergangenen Predigten gehabt. Paulus vertraut so stark auf den Plan Gottes, dass er sagt, ja, da gibt's Leute, die wollen die Situation ausnützen, um mir zu schaden, aber macht nichts. Solange das Evangelium Gottes läuft, solange Christus verkündigt wird, freue ich mich und bleib dabei, dass das etwas Positives ist. Hans im Glück tauscht seinen Goldklumpen gegen ein Pferd und so weiter und so weiter. Am Schluss steht er mit gar nichts da. Wir haben jetzt auch manches von den großen Wahrheiten aus Philipp ein bisschen in den Alltag eingewechselt. Das Schöne daran ist, wir haben dabei nichts verloren. Ja, wir haben immer noch alles, alle die geistlichen Reichtümer, die Paulus uns anbietet in diesem Brief. Die großen geistlichen Schätze sind alle noch unser. Aber vielleicht habe ich einen kleinen Tipp bekommen, wie wir diese Dinge in den Alltag bringen können und wie wir das einwechseln können in unser tägliches Leben. Konflikte sollen wir nicht stehen lassen. Unsere Freude darf uns nichts und niemand nehmen. Sind wir bekannt für Milde und Barmherzigkeit? Haben Sorgen noch einen Raum in unserem Leben? Und lernen wir es doch, den Blick auf das Gute und auf das Schöne zu richten. Und dann soll passieren, womit Paulus hier abschließt, der Gott des Friedens wird mit euch sein.